Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Heute aus dem Archiv gekramt, die Folge mit Jens Wienand. Jens ist ein ganz toller Mensch aus Mannheim, der quasi das Gesicht der Kunst und der Kultur, was Comedy angeht und was Improvisationstheater angeht. Er ist das Gesicht von Kleinkunstimperium. Er ist öfters mal in diesem Podcast dabei namens Comedy-Periode, was ursprünglich Falk Schuk und Daniel Storb hatten. Da ist er jetzt abwechselnd mit dabei mit zwei anderen Leuten. Oder manchmal sind auch alle vier dabei. Auf jeden Fall ist Jens, macht Lust auf mehr, auf jeden Fall. Und wenn ihr euch für Kunst und Kultur interessiert in und um Mannheim, dann googelt mal Jens Wienand oder das Kleinkunstimperium. Auf jeden Fall jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß. In diesem Gespräch oder mit diesem Gespräch von und mit Jens Wienand. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn, heute in Mannheim in Café Vogelfrei.
Ja.
Okay. Und heute, ich freue mich wahnsinnig, dass du Zeit gefunden hast überhaupt. Das ist unglaublich, wie beschäftigt du ja eigentlich bist, da noch irgendwie Zeit zu finden für sowas Kleines. Heute herzlich willkommen erstmal Jens Wienand. Hallo.
Hallo. Freue mich auch.
Den Podcast selber kennst du oder nicht?
Haben mal reingehört, ja.
Ah, okay, gut. Der Eindruck ist stabil.
Ja, auf jeden Fall.
Hat sich ja alles geändert, weil ja Fabian weggefallen ist, wegen Examen nächste Woche. Und dann habe ich das gedacht, dann geht das, muss ich mir halt an dir ein Beispiel nehmen und irgendwelche Leute, Leute fragen, die in der Szene sind und die dazu bereit wären.
Super gerne. Ich bin gespannt.
Habe in deinen Podcast auch von mit Chertatsch nochmal reingehört, fand ich auch ganz cool. Der ist jetzt auch seit neuestem auf Joke FM, ne?
Genau, also ich habe seit, jetzt muss ich überlegen, wie lang schon, ich glaube seit 3 Monaten oder so, einen Sendeplatz bekommen, jetzt Sonntag früh auf jokefm.de, immer um 11, gibt es dann quasi die neuesten Folgen und den eigentlichen Podcast gibt es dann immer in der Woche danach oder auch 2 Wochen danach, je nachdem, wie viel ich vorproduziert habe. So, ich habe jetzt ein bisschen was auf Halde, ich hätte eigentlich quasi letzte Woche schon einen vor releasen können, aber ich kriege das manchmal einfach tagsüber nicht hin, weil ich, je nachdem wie meine Büroarbeitszeiten sind, braucht halt, kennst du das ja selber, Nachbereitung brauche ich halt mindestens irgendwie auch 1 Stunde und dann, bis man das dann gemacht hat, manchmal ist die halt einfach nicht da, aber es soll ein Prio-Thema werden und ich habe ja sowieso jetzt auch vor, noch einen zweiten Podcast zu launchen und dann, der muss sowieso jede Woche gemacht werden und dann, wenn man sowieso schon am Rechner sitzt, aber kann man das auch machen.
Auf Joke FM oder?
Nee, das ist, es wird ein Improvisationstheater-Podcast werden, wo es einfach nur um Improvisationstheater geht. Also nichts anderes. Und dann auch sehr speziell um Langform und Chicago-Style und das, was ich da quasi mitgenommen habe aus den USA.
Kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Du wirst vielleicht bei der einen oder anderen Frage merken, warum ich die dann erst später stelle, weil ich habe die gestern die Fragen so aufgeschrieben, wie die mir dann gerade
eingefallen
sind.
Kein Problem, ja.
Deswegen ist das manchmal vielleicht, wirkt das unkoordiniert. Aber du hattest das schon angesprochen. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen, weil das finde ich mega interessant. Weil man das ja auch bei dir verfolgen kann, auf deiner Seite. Auf Facebook zumindest. Und auch privat, wenn du da irgendwelche Veranstaltungen teilst.
Genau.
Jens Wienand ist, glaube ich, meines Wissens nach 34?
35.
35 mittlerweile.
Ja.
War letztes Jahr beim Nightwatch Talent Award?
Genau.
Okay, genau. Korrekt.
Knapp nicht ins Finale gekommen, wie viele andere gute Leute. Aber das ist halt manchmal so.
Hast du das Line-Up von diesem Jahr gesehen?
Ja, ich wollte eigentlich auch am Montag hinfahren. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe von der Zeit. Okay. Weil ich habe 2 Veranstaltungen am Montagabend und die eine kann ich abwickeln lassen von jemand anderem. Aber bei der anderen weiß ich noch nicht, ob ich die abgeben kann. Und je nachdem, ob ja oder nein, würde ich dann halt hinfahren. Weil ich würde es mir schon gerne angucken. Es sind ein paar Leute eben da, die ich nicht kenne. So, das ist halt das Spannende. Also nicht die Leute anfeuern, die man halt sowieso schon kennt. Das wird ja sowieso passieren. Sondern halt eher zu gucken, wer sind da die Neuen irgendwie, die man vielleicht nochmal irgendwo sehen kann. Weil beim letzten Talent Award waren so viele gute Leute irgendwie auch mit dabei, die quasi ja weiter in der Szene auch verhaftet sind, ja, die man ja irgendwie weiter auch noch sieht und die man auch buchen kann. Und das finde ich ja auch natürlich für also nicht nur als Comedy-Interessierter, sondern auch als Veranstalter halt irgendwie ganz gut, um ja, zu wissen, wen man einladen kann. Ne? So, und so kompakt hast du die halt selten.
Das stimmt. Am Montag ist das erste Halbfinale, glaube ich.
Genau.
Und wann ist dann das zweite?
Ich glaube, am Donnerstag. Die Woche drauf ist das Finale.
Okay, krass. Und dann, wie werden die reingewählt? Ich weiß es nämlich nicht, deswegen.
Die Reihenfolge ist schon gelost worden.
Genau.
Die ist jetzt online. Und es kommen 3 Leute direkt aus der Vorrunde ins Finale. Und dann kommen nochmal 3 weitere ins Online-Voting. Und von denen schafft es dann einer ins Finale. Also es starten dann 8 Leute im Finale.
Du warst im Online-Voting drin?
Genau, okay. Genau. Zusammen mit Tino Bommelino und Jochen Prang.
Tino ist weitergekommen, oder?
Und Tino Bommelino ist weitergekommen und hat verdient gewonnen. Also alles gut. Ne? Das ist dann halt nicht so gegen den Falschen in Anführungszeichen halt irgendwie ausgeschieden, sondern ne, also wenn der dann halt ins Finale kommt und bams dann einfach alle weg, so, dann ist es ja...
So, der hat dann letztendlich alles gewonnen.
Okay, genau, ja, genau.
Den hattest du auch schon als Gast gehabt.
Genau, ein paar Mal. Ja, Tino wohnt ja inzwischen auch in Mannheim und ist halt auch einer von den Guten, so, mit denen man halt eben ja auch gerne sich mal unterhält und auch gute Sachen auf der Bühne einfach macht. Absolut unberechenbar, weil ich halt nie weiß, was er macht, aber ist halt immer gut.
So ein bisschen Helge Schneider. Da wissen die anderen Leute auch nie, was er macht.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man die, das ist wahrscheinlich so das einzige Referenzbeispiel, was man hat. Ich würde ihn eher mit Bo Burnham vergleichen. So, also musikalisch halt irgendwie, die Musik nur zu benutzen als Transportmittel, um halt irgendwas zu machen, obwohl ein großes musikalisches Wissen halt irgendwie dann da ist. Und bei Helge ist das ja eigentlich getrennt voneinander. Es ist ja nicht unbedingt die Musik. Er setzt ja ganz klar einen Fokus, jetzt ist Quatsch. Jetzt ist Musik.
Ja, ja.
Das ist bei Tino nicht unbedingt so. Ne? Also.
Okay, ja, ich habe noch nie live gesehen. Also,
okay.
Also deswegen, ich gucke mir auch lieber die Leute live an als auf Video, ja. Weil es halt bei mir ist vor allem so, dass ich akustisch dann einfach schlecht bin. Es ist halt einfach so. Krass, 35 jetzt.
Ja, so schnell wird man älter.
Aber du hast studiert?
Hab studiert. Erst ganz langweilig Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
in
Lüneburg. Oder wie ich sage, BWL mit Herz. Das habe ich nach 3 Jahren abgebrochen. Weil Lüneburg nicht gut zu mir war und weil mir das irgendwie auch damals nicht gut getan hat irgendwie. Und ich wohl wusste nur, ich habe zu dem Zeitpunkt ein Praktikum gemacht bei einem Veranstalter und habe dann quasi nach den 3 Jahren gewusst, ich muss weg hier und habe mich dann ein bisschen quer beworben, unter anderem eben bei der Popakademie. Und da bin ich dann genommen worden und da habe ich dann meinen Bachelor gemacht in Musikbusiness. Genau. So, das ist eigentlich alles relativ geradlinig gelaufen, so wie man sich das irgendwie vorstellt. Und da habe ich, aber ich habe auch erst danach angefangen, mich selber auf die Bühne zu stellen.
Okay, aber hast du ein Instrument dann gespielt oder spielst du?
Nee, das war unausschlaggebend für den Studiengang, weil Musikbusiness heißt eigentlich nur, dass du, also wie BWL, aber für den Musikbereich gewesen.
Okay, also auch mit Management und allem.
Genau, Management, Marketing, Labelführung, solche Sachen. Ich habe auch danach angefangen, im Online-Marketing bei einer Firma zu arbeiten. Habe so ein bisschen Community-Management irgendwie auch damals gemacht. Ne? Also hier Facebook-Gruppen gab es damals noch nicht, StudiVZ aber und MySpace und so ein Kram. Genau, das habe ich damals gemacht. 2008 angefangen bei der Firma und habe dann da gearbeitet bis zum 2011. Genau.
Und das hat dich dann inspiriert, selber mal auf die Bühne zu gehen?
Nee. Ich habe damals, als ich gearbeitet habe, war ich halt noch so ein bisschen anders als Mensch. So, ich war extrem nervös, ich habe gestottert. So, es war halt irgendwie, ich konnte Leuten nicht in die Augen gucken, okay. Überhaupt nicht. So. Ich habe das manchmal immer noch, dass es so weggeht. Aber es hat eher was mit Faulheit als mit diesem Unwohlgefühl zu tun. Okay. Und dann wusste ich 2009, ich muss da irgendwas dagegen machen, weil jetzt nach dem einen Jahr oder nach dem halben Jahr in der Firma merke ich, das wird mir Probleme bereiten, wenn ich es nicht schaffe, vor anderen Leuten gut zu reden.
Ja.
Ja, oder auch in einem Meeting zu setzen, sich nicht zu trauen, irgendwie die Hand zu heben, obwohl die Idee, die man hat, eigentlich gut ist. Und dann habe ich...
schade um die Idee auch.
Ja, und dann habe ich gedacht, okay, muss jetzt irgendwas machen und habe erst so gegoogelt nach so Rhetorikseminaren, was man machen kann. habe da aber nichts gefunden, das jetzt ad hoc irgendwie gepasst hat. Und dann habe ich gesehen, so Improvisationstheater-Kurs. Da habe ich gedacht, das probiere ich jetzt aus, da melde ich mich jetzt an. So, bin auch mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen, weil ich alleine dann quasi zu dem Kurs gegangen bin. Ich kannte ja irgendwie auch niemanden. Und das war bei Drama Light damals, der normale Anfängerkurs. Und das hat mir gefallen und das fand ich toll. Und dann hatte ich irgendwie so ein bisschen Empowerment gehabt, mal Sachen zu machen. Und habe aber im gleichen Jahr nach dem Kurs mich dann direkt zum zweiten angemeldet. Und in der Zwischenzeit habe ich dann meinen ersten Poetry Slam Auftritt irgendwie gehabt. Weil ich habe schon immer geschrieben damals, Blog und vor allen Dingen bei MySpace irgendwie, so lustige Sachen irgendwie geschrieben. Ja. Aber es hat da, und ich war vielen Foren aktiv. Das war auch noch sowas, wo man viel geschrieben hat einfach. Ne?
War so, bitte quasi von so einem Introvertierten
genau. Zu
so einem Extrovertierten, wo gedacht genau. Hat, das wäre schade, wenn man das nicht noch präsentiert.
Ja, also ich fand das sowieso immer schade. So im privaten Bereich hat das ja immer ganz gut funktioniert. Und es waren auch immer Leute, die gesagt haben, mach mal was damit. Aber ich habe halt keine Ahnung gehabt, was man damit machen sollte. Und ich habe immer so leichte... Skepsis? Ja... Vorsicht, würde ich eher sagen. Eine Vorsicht irgendwie gehabt gegenüber diesem, oh, wenn ich damit nach draußen gehe, kann ich ja kritisiert werden damit und vielleicht bin ich auch gar nicht die richtige Person, um das irgendwie zu machen. Deswegen wollte ich auch erstmal nur schreiben für andere Leute. Ich wollte ja gar nicht selber als Comedian auftreten, sondern ich wollte halt eigentlich schreiben also, und das anderen Leuten halt irgendwie
geben. Goldwriter-mäßig.
Genau. Und das hatte eigentlich auch damals ganz gut angefangen, irgendwie so mit den Kontakten, die ich hatte, aber es wurde irgendwie nichts draus. Was auch damit das zu tun gehabt hat, dass es halt einfach nur so nebenbei gelaufen ist. Ne? Und 2010 habe ich dann selber Poetry Slam angefangen und habe gemeint, oh ja, wenn du selber was geschrieben hast, kannst du auch damit auftreten. Und dann ging das so ein bisschen weg von der Comedy-Schiene in Richtung
Slam. Zunächst erstmal
in Richtung Slam und aber immer noch Impro parallel dabei gemacht. Und
wie auch Auftritte gehabt als Impro?
Ja, wir hatten... Das war der Start quasi von meinen ganzen Veranstaltungssachen. Ich habe im Nelson, wo ich halt jetzt noch jeden Dienstag die Veranstaltung mache, habe ich dann gesagt, zu meiner Gruppe, die sich da draus gegründet hatte, habe ich gesagt, so, wir treten jetzt jeden Monat auf. Ich habe einen Termin für uns, jeden Monat. Und dann haben die am Anfang gesagt, ja, mega geil. Und nach dem zweiten Termin war es so, nee, du, ich habe keine Zeit, ich weiß gar nicht, eigentlich will ich doch gar nicht auftreten, eigentlich will ich gerne lieber nur proben und so. Es gibt extrem viele Leute, die Improvisationstheater einfach nur so als, also nicht als, ja natürlich sowieso nur als Hobby, aber nicht dafür sehen, quasi damit auf die Bühne zu gehen, sondern das macht einfach viel Spaß, wenn du das tust. Und es macht auch Spaß, wenn du das privat mit anderen Leuten in irgendeinem Raum halt irgendwie machst, weil diese Übungen, diese Spiele sind halt dafür ausgelegt, in eine Interaktion zu gehen, aus dem Kopf rauszukommen und so. Manchen reicht das komplett, die wollen gar keine Kunst damit machen. Die nehmen halt irgendwie nur diesen positiven Effekt, den man irgendwie hat. Das hat auch immer so ein bisschen was Therapeutisches, auch wenn es keine Therapie ist. Und das reicht den Leuten dann. Und wenn man dann aber sagt so, oh, ich habe Bock auf die Auftritte und so, dann gibt es ja Leute, die sagen dann manchmal so, nee, du, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen möchte.
Weil man sich ja dann wieder öffnen möchte und zeigen möchte und man dann kritisiert werden könnte.
Ja, also das ist schon so ein bisschen. Aber auf jeden Fall gab es halt diesen Termin, einmal im Monat. Und dann habe ich angefangen, andere Impro-Leute einzuladen, die quasi diese Lücke auffüllen, mit denen man dann zusammenspielen kann oder die halt selber dann da auftreten. Yes. Und das war im Prinzip der Anfang von den Veranstaltungen, die ich halt irgendwie gemacht habe. So.
Okay, ja, das war dann deine erste Veranstaltung. Aber das hast du dann noch einfach so gemacht, privat und noch genau. Nicht als, so wie ich das jetzt verstanden habe, 3 Jahre jetzt selbstständig mit Kleinkunst im
Spiel. Nee, noch gar nicht. Also das war auch...
2010 dann so.
Das war 2010 und zu dem Zeitpunkt habe ich halt, wie gesagt, über die ersten Poetry Slams auch so ein paar Leute kennengelernt. Und habe dann, nachdem das mit der Kneipe schon so angelaufen hat, habe ich gesagt, komm, ich mache hier eine Sonderveranstaltung an einem anderen Tag und mache einen Petri-Slam. Weil damals habe ich diese Szene noch nicht so richtig verstanden und habe das auch eher so ironisch irgendwie alles betrachtet. Und das war dann ein Poetry-Slam, wo nur Texte von Wolfgang Petri vorgelesen werden durften.
Nur was?
Nur Texte von Wolfgang Petri.
Nein, okay.
Und es war super witzig und es war halt bumsevoll. Und dann habe ich gedacht, krass, wenn wir halt irgendwie 100 Tickets damit loswerden können mit so einem Scheiß an einem Abend, kann man doch irgendwas anderes auch noch machen. Ja. Und ich wollte keinen Poetry Slam veranstalten, weil ich mich da nicht befugt dazu gefühlt habe, so als Newcomer sowas zu machen. Und dann habe ich gedacht, aber ich habe Bock, irgendwas zu machen. Und bin dann selber schon rumgefahren und habe in Hamburg bei Kunst gegen Bares mitgemacht gehabt. Und das fand ich toll. und bin ich nach Köln gefahren, habe mir das da angeguckt und das fand ich auch super. Das war damals noch im Severinsburg-Theater, also unten in dem
in der alten
Location, in der kleinen.
2010 war das dann noch mit Joseph Vicaire.
Nee.
Mit Gerd Bührmann.
Das war, ich glaube, ich habe Gerd Bührmann alleine moderieren sehen an dem Abend. Und dann war das so ein bisschen, ich habe ein Mädel kennengelernt damals, mit der ich die Sachen, die hat mich dann ein bisschen unterstützt und gesagt, wir machen das zusammen. Und jetzt ist er aber relativ schnell rausgezogen nach den ersten zwei Kunst-GmbH-Veranstaltungen, die dann hier im Kino stattgefunden haben.
In Mannheim, ja.
Genau. Und dann nach der dritten war erstmal Sendepause zwischen mir und der Location. Und dann habe ich das auch erstmal nicht weiter verfolgt. So.
Okay, was ja eigentlich schade ist.
Ja, aber es waren da schon, da bin ich halt viel aufgetreten. Dann hatte ich nicht so viel, war da gesehen, jetzt nicht so eine große Lücke halt irgendwie da drin. Ne? Also, ich muss halt überlegen, 2011 oder 2010 habe ich dann ungefähr na, so 50 Poetry Slams gemacht. 2011 waren es 100 Poetry Slams, die ich gemacht habe. Also ich war quasi zweimal die Woche unterwegs irgendwo hin. Hatte zusätzlich halt noch den Dienstag, der fest angefangen hatte für Impro. 2011 haben wir dann umgestellt auf ein wöchentliches Format.
Und Impro, ja.
Also dann kamen halt andere Sachen auch dazu. Ne? Okay. Da kam dann ein Liederslam dazu, eine offene Bühne und eine, ja so eine, ich habe das genannt Seemannsgarn damals. Das war so eine Art Lesebühne, wo ich einfach so Poetry Slammer einladen wollte, die halt Zeit haben, länger am Abend was vorzulesen. Und im Prinzip die Struktur ist ja immer noch so ähnlich. Genau. Und dann kam das halt dazu, KGB dann zu machen, KGB wegzulassen erstmal. 2012 sind wir dann mit KGB neu gestartet in der alten Feuerbache, in einer kleineren Location. Und der Umzug ist ja jetzt 1,5 Jahre her oder so, dass wir hochgegangen sind in die große Location. Und dann 2000...
Ihr wart gerade unten, oder?
Genau, im Café. Nachdem es die ganze Zeit so voll war, irgendwie noch Leute wegschicken musste, haben gesagt, verpisst euch doch einfach. Nee, ist ganz gut. Und dann 2012 auch Kunst gegen Bares in Heidelberg angefangen und
ja, du hast die richtig gerockt, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr mit über 1.000 Euro, ne?
Ja. Das war krass. Ich bin mal gespannt, wie viel es jetzt morgen ist in Heidelberg. Wie viele Leute kommen und wie spendewütig die sind.
Krass. Ja gut, der Podcast wird wahrscheinlich zu spät hochgeladen, aber da fängt dann um 19 Uhr auch wieder an mit Einlass?
Wir müssen später anfangen, weil vorher noch irgendwas anderes ist. 20 Uhr ist Einlass, 20.30 Uhr geht's los. Ist aber eine Ausnahme. Ich versuche ja alle meine Sachen immer um 20 Uhr anfangen zu lassen,
damit man nicht zu spät ist.
Damit man nicht zu spät ist und ich verstehe das auch nicht, warum bestimmte Sachen dann irgendwie... Ich freue mich ja auch über so über Veranstaltungen, wenn die mal um 16.30 Uhr sind oder so. Meine eigenen brauche ich nicht. Das ist ja auch für meinen Tagesablauf ganz gut, selber eine Struktur zu haben, zu wissen, okay, wenn die Show um 20 Uhr anfängt, reicht es, wenn ich um 5 Uhr aus dem Haus gehe.
Ja.
Dann kriege ich immer noch alles einigermaßen hin.
Wie viele Leute denn morgen da?
Frag mich nicht. Also, ich hoffe, über 200.
Krass.
Also, ist nicht unrealistisch. Mal gucken.
Ja, DAI ist ja groß genug dafür, ne?
Nee, wir sind ja nicht mehr im DAI, wir sind jetzt umgezogen. Wir sind jetzt in der Halle 02.
In der Halle? Ja. Weil das DAI zu klein war?
Weil das DAI sich nicht mehr gemeldet hat. So ein bisschen wie eine
wie
ein Mädel gewesen, mit der Sex sehr gut war. Man wundert sich, warum sie ist. Aber vielleicht ist sie in love with somebody else. Also auf jeden Fall, die haben sich halt nicht mehr gemeldet. So, es war schwierig, einen Termin zu kriegen. Wir hatten einen Termin, der wurde dann wieder abgesagt wegen einem anderen Termin. Und wenn du halt irgendwie 4 Monate auf einen Termin wartest...
Dann musst du irgendwann einen Punkt haben. Ja, das ist wie bei mir halt.
Ja.
Ich hatte mir auch mehrere angeguckt und habe gedacht, ich hole mir jetzt die, da weiß ich auf jeden Fall. Und dann mit 80 Leuten, da passen jetzt 80 Leute rein, damit kann ich gut kalkulieren.
Ja.
Mal gucken. Krass. Poetry Slam, Impro. Wann bist du dann gewechselt zur Comedy?
Also, ich habe... meinen ersten richtigen Stand-Up-Auftritt relativ spät gemacht. Und zwar, das muss der Trier Comedy Slam gewesen sein. 2015. Ja.
Letztes Jahr?
Ja, letztes Jahr im Januar oder im Februar.
Krass.
Also das war so der erste Auftritt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt halt eine Comedy-Nummer. Ich habe halt vorher...
Also ohne Text auf die Bühne.
Ja, genau, also ohne Textblatt und so. Ich habe vorher halt schon verschiedene Sachen gemacht, weil ich ja quasi immer schon am Schreiben war und auch die Slam-Auftritte gehabt habe, was ein Soloprogramm ergeben hat, wo ich halt eben gesagt, das hat auch schon natürlich viele Comedy-Anteile auch gehabt. Wenn ich jetzt irgendwie mit der Ukulele auf der Bühne stehe oder so, dann ist das halt auch Stand-Up-Comedy. Aber es in meinem Kopf war es schon ein bisschen was anderes, halt eben zu sagen, okay, ich gehe jetzt eben auf die Bühne und mache eben 10 Minuten nur mit Gags, die aus meinem Leben sind und nichts, was ich mir ausgedacht habe. So.
Ja.
Ne? Also halt nur...
auch keine One-Liner, so habe ich das noch nicht gesehen.
Ja, also waren schon ein paar dabei, aber es war jetzt halt weniger... also nicht so narrativ wie die Slam-Geschichten. Ne?
Ja.
Und dann habe ich in der Vorrunde habe ich halt sowas gemacht, dann bin ich ins Finale gekommen, wo ich das nicht gedacht hätte. Im Finale habe ich dann eine Impro-Nummer gemacht und die hat gut funktioniert und dann habe ich da gewonnen. Und das war dann halt so, dass ich gedacht habe, ja geil, wenn man jetzt einmal gewonnen hat, dann gewinnt man auch alles. So, weil ich bin ja gut vorbereitet und jetzt läuft das alles, aber das ist halt, stimmt halt nicht. So, bist halt einfach dann auch nur 2 Jahre dabei so, und merkst dann halt, okay, dass du die anderen Sachen alle vorher gemacht hast, das gibt dir einen kleinen Wettbewerbsvorteil, weil du halt irgendwie bessere Strukturen erkennst und kannst besser schreiben zum Beispiel, als Leute, die jetzt gerade anfangen. Aber bei der Performance auf der Bühne selber bin ich genauso im Jahr 2 wie dann auch so. Abgesehen davon, dass ich ein bisschen entspannter halt irgendwie bin, weil ich damit umgehen, genau, weil ich damit umgehen kann. Weil ich halt jetzt, seitdem ich angefangen habe, mich auf die Bühne zu stellen, knapp 1000 Auftritte gehabt habe. So. Also das geht dann schon... Alles
finanziert
gut.
Dich das auch rein über die Organisation davon?
Genau, also meine Selbstständigkeit ist im Prinzip so, sind 3 Säulen. Das war ein bisschen anders, als ich angefangen habe. Im Moment sind es halt Veranstaltungen.
Die du selber machst?
Ja, das ist so zweigeteilt. Es gibt Veranstaltungen, da bin ich klassisch auch als in der geschäftlichen Rolle des Veranstalters. Das heißt, ich trage das Risiko über die Veranstaltung.
Ja.
Aus den Eintrittsgeldern oder anderen Mitteln muss ich dann halt die Künstler bezahlen und so weiter, kümmere mich um die Werbung etc. Und dann gibt es aber auch so Kooperationen, wie zum Beispiel ein Kulturfenster oder eben auch in der Feuerwache, wo ich eingekauft werde für ein Veranstaltungskonzept und die einfach wissen, okay, du lieferst uns den Abend, die Künstler, das Produkt im Prinzip und dafür kriegst du einen Betrag X von uns. Und das sind, also diese beiden Sachen habe ich halt für verschiedene Kleinkunstbereiche. Ne? Also mache ich mit Comedy-Shows, mache ich mit Poetry-Slams, mache ich mit Lieder-Slams, mit Impro-Theatern. Genau, das ist diese Veranstaltergeschichte. Und die zweite ist, ich stehe halt selber auf der Bühne.
Für als, Auftritte, ja?
Als Kumpel genau,
oder Poetry-Slam.
Genau. Poetry-Slam kriegst du ja sowieso wenig Geld irgendwie dafür, deswegen lassen wir es jetzt mal außen vor, aber hauptsächlich Moderation und Impro-Theater. So, das sind die Sachen, wo ich halt irgendwie Geld mit verdiene und dann ist noch so ein dritter Bereich, Workshops. So, ne? Ich gebe halt auch Workshops für Impro-Theater und für Poetry-Slams und je nachdem, wer das gerne haben möchte. Ne? Ich mache Poetry-Slam-Workshops zum Beispiel viel an Schulen. Impro-Theater-Workshops liefen jetzt die ganze Zeit über Drama Light. Mal gucken, wie das jetzt halt irgendwie weiterläuft. Genau.
Aber das mache ich halt auch. In Köln, oder? Das mit war irritiert. Du hattest doch letztens auch Impro-Kurse angeboten,
genau.
Auch in Köln.
Genau. Ich bin beim Acting Studio Cologne als Trainer. Da weiß ich noch nicht, wann die nächsten Termine sind. Muss man irgendwie auf die Planung warten. Aber das ist eins von den Häusern, genau, wo Workshops einfach angeboten werden. Das kann man ja gucken, wo man das dann platziert. Das hat ja immer was mit der Regionalität zu tun, ne? Weil die Leute würden, also ich kenne das ja selber, selbst wenn ein Workshop halt irgendwie sehr gut ist, so in Deutschland überlegst du halt dreimal, wenn der in Berlin ist, ob du jetzt halt dafür nach Berlin fährst oder nicht.
Ja,
das. Und gerade wenn es halt nicht so ein Wochenendding ist, sondern
Tag.
Was ich halt mit den Leuten, ja, bei einem Tag würde ich ja fast noch eher hinfahren, aber wenn ich mit den Leuten arbeite, würde ich mir eigentlich gerne mehr Zeit dafür nehmen. Mhm. So, weil, also das grundsätzliche Erklären von Impro ist die eine Sache und das zweite ist halt irgendwie, was dabei rauskommen soll. So, ne? Also es gibt halt immer dieses Wie, das kannst du relativ schnell erklären, da reichen dir 2, 3, 4 Stunden irgendwie dafür, aber das Was ist eigentlich das Spannende und das kann halt zwischen einer halben Stunde bis hin zu einem ganzen Leben halt irgendwie reichen. Ne? So, weil die Möglichkeiten, die du als Künstler halt irgendwie damit hast, auszuschöpfen, also ich sehe da selber noch gar kein Limit so und habe halt mega Bock auch noch, dass da noch mehr passiert.
Also ich finde bei Impro, wenn man es in der Gruppe macht, dann muss die Dynamik auf jeden Fall stimmen. Mhm. Ich hatte einmal, da waren wir zu zweit auf der Bühne für Impro und bekam eine Aufgabe, Und das hat nicht funktioniert. Die Chemie hat einfach nicht gepackt, weil wenn du ein, er war Nein-Ja-Sager und du brauchst aber Ja-Sager. Die ist total einlassen da drauf. Und das war dann so ein bisschen, ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Dann auf der Bühne oder vor den anderen. Ich dann so, Gott, das geht gar nicht klar hier.
Naja, also ich finde Duos eigentlich ziemlich geil, wenn, wenn die Leute eingespielt sind. Ist der kürzeste Weg von allen Sachen. Es gibt nicht diesen Drang, irgendwie immer mit in der Szene sein zu wollen. Du hast nicht das Gefühl, wenn drei Leute da sind, dass der jetzt einer mehr Zeit eventuell hatte als du. Ist halt auch anstrengend, zu zweites zu machen. Aber finde das eigentlich ganz gut, weil der, die, also die Grundlage für eine gute Impro-Theater-Show sind halt, ist halt eine Zweier-Szene. Es sind halt zwei Leute auf der Bühne. So, wobei man halt irgendwie auch sagen muss, wenn du halt so einen Pool von 10 Leuten hast, die halt irgendwie alle das Gleiche wollen und sich gegenseitig Platz lassen, das ist auch geil. Habe ich auch Bock drauf, irgendwie so Sachen zu machen.
Okay. Ich kenne Kopfsalat, kennt ihr das?
Ja.
Ich glaube, bei dem war ich einmal live in Heidelberg.
Das, ja.
Krass. Wir hatten es, krass, das ist unglaublich viel, was du machst. Das ist, ich zähle nur mal kurz hier auf, was habe ich denn hier alles? Poetry Slam, Stand-Up, Impro, Moderieren, Organisieren und Podcast. Was fehlt noch? Bloggen?
Naja, ich habe als DJ lange gearbeitet, das fehlt noch. ich habe lange als Redakteur für ein Magazin geschrieben. Was habe ich noch gemacht? Gibt immer so Sachen, die vergisst man dann halt natürlich auch zwischendrin, wenn die gar nicht so wichtig sind.
Aber krass, also das ist auf jeden Fall eine unglaubliche Fülle.
Ja, ich habe ein Label noch. Das ist ja auch noch was. Also ich habe ja in der Popakademie habe ich noch ein Musiklabel gegründet.
Mit dir, von dir selber, oder?
Ja, also halt aus dem, quasi aus dem Nix halt, wusste halt, dass da ein paar Jungs sind, die haben ein gutes Demo aufgenommen. Und da habe ich gemeint, wenn ihr eine Platte aufnehmen wollt, so, ich hab Bock, ein Label zu gründen, Sachen auszuprobieren, kommt er zu mir. Und das war ganz geil eigentlich. Also erst Platte haben wir sehr, sehr gut verkauft und dann die anderen nicht mehr so, aber hab halt Spaß gehabt so in der Zeit. Und war 2000...
Echt, du hast echt ein Label verkauft? Also was?
Das war
spezielle Musik, oder?
Ja, ja, also die, das hieß True Till Death. War halt hauptsächlich Hardcore, also so auch so ein bisschen Metal irgendwie noch mit dabei. Und das hat sich dann so ein bisschen nochmal aufgesplittet in ein zweites Label. Das ist das, was meine andere E-Mail-Adresse ist, Adition, wo ich zwei oder drei, ich weiß gar nicht mehr, so House-Releases gemacht habe, so Deep House, Elektro-Kram. Genau. Das lief halt so nebenbei einfach, ohne dass man da jetzt irgendwie gesagt hat, da möchte ich viel Geld irgendwie damit verdienen. So, ich glaube, alle Sachen macht man natürlich irgendwie mit dem Wunsch, dass da irgendwie ein bisschen mehr dabei rumkommt. Aber es war jetzt auch nicht schlimm, dass das da irgendwie nicht funktioniert hatte. So.
Du hast vorhin schon gesagt, bei Poetry Slam gibt es nicht so viel Geld. Warum? Oder was ist?
Ich glaube, es hat damit was zu tun, dass die Grundidee daher kommt, dass jeder mitmachen darf. Ne? Das ist die Grundidee. Es ist sehr offen.
Und deswegen kann die Qualität schwanken.
Ja, also ist ja nicht so. Die Szene ist ja sehr, sehr gut. Die Leute, die das länger machen, werden dann ja auch besser. Aber man muss halt überlegen, die Grundidee von Poetry Slam war ja damals, also die kommt ja auch aus Chicago, dass der Typ, der das erfunden hat, der hat halt die Schnauze voll gehabt von diesem elitären Literaturwettbewerben, ne? Oder halt irgendwie als Künstler dein Paper einreicht, dann sitzt da so eine Jury an einem Tisch mit ihrem Getränk so, dann gibt's so eine Lesung, wo dann jemand halt mit einem Wasserglas halt irgendwie am Tisch hockt und dann stimmen die darüber ab, so, ob der jetzt die 50.000 Euro Preisgeld kriegt oder nicht, und da hat er halt keinen Bock drauf gehabt. Dollar damals, nicht Euro. Und dann hat er gesagt, so, pass auf, wir machen das so, bei uns gibt es auch einen Wettbewerb. Der Wettbewerb sieht so aus: Die Leute haben 3 Minuten Zeit zu lesen, was auch immer sie wollen. Die Jury ist das Publikum und zu gewinnen gibt es $10 und ein Bier. Das ist die Show. So. Und das war die Idee, das zu machen. Und das dann später halt mal draus geworden ist mit einer Struktur, die deutsche Meisterschaften irgendwie ausrichtet, dass jemand wie ich Geld damit verdienen kann, weil ich Schulkindern erzähle, wie das funktioniert, Texte zu schreiben und damit auf die Bühne zu gehen, ist mega geil. So. Aber man verdient halt kein Geld, wenn du zu den Veranstaltungen gehst, weil die sind ja auch alle extrem niedrigpreisig. So. Mhm. Und die Szene funktioniert ja auch nur dadurch, dass es Veranstalter gibt, die halt irgendwie dann auch sagen, okay, ne? Also auch wenn ich Veranstaltungen mache, also auch wenn das gut läuft und so, halt auch immer ein Problem damit, so Fixgagen zu versprechen, so, und dann halt teilweise auch so in ein hohes Risiko zu gehen für sowas. Mhm. Und deswegen ist es halt auch so, die meisten Leute, die auftreten, sind ja auch Veranstalter. Das heißt, ich habe was davon, wenn ich irgendwo hinfahre und kriege meine Fahrtkosten zurück. Und dafür kommt dann irgendjemand anderes zu mir und kriegt seine Fahrtkosten zurück. Das ist das ganze Geschäftsmodell. Ja. So, ne? Nur durch diesen Austausch funktioniert das halt eigentlich. Also nicht jeder, der auftritt, hat auch eine eigene Veranstaltung. Und Leute, die halt irgendwie sehr viel auftreten, sind halt auch so gut, dass man denen dann auch Gage gibt irgendwann.
Ja.
Ne? Aber das Grundmodell ist halt eben nicht so, dass jeder halt irgendwie mit 100 Euro da am Abend rechnen kann. Einfach weil es auch meistens sehr niedrigpreisig ist. Ne? Also wir sprechen halt eben von Veranstaltungen, die so im maximalen Preisbereich bis 10, 11 Euro sind.
Das ist auch so eine Frage, die ich mir auch gestern gestellt hatte. Wo habe ich denn stehen? Genau, wieso könnte ich denn, also allgemein Bühnen,
ja,
ohne Gagen denn noch halten oder überhaupt halten? Ich finde, Kunst, ich glaube, das hatte ich doch mit Zertatz auch gesagt, ja, dass Kunst auf jeden Fall entlohnt werden sollte, weil ich finde, wenn man da irgendwie auftritt, irgendwie, was weiß ich, 200 Kilometer jetzt mal gefühlt, wenn nach Köln oder, ja, was weiß ich, fährt, und du kriegst dann halt nur 20 Euro, dann hat man nicht mal die Fahrtkosten drin. Also.
Ja, du musst halt auch immer sehen, wer hockt denn da? Ne? Wer ist denn das Publikum?
Ja.
Und ich sage das halt immer wieder, ne? Newcomer-Förderung heißt nicht nur, neue Leute auf die Bühne zu stellen, sondern auch neues Publikum dran zu ziehen. Und ich bin selber sehr preissensibel. Ne? So, ich kenne das bei technischen Geräten. Ich kaufe mir auch erstmal, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert oder ob ich es benutze, ein billiges Mikrofon. So, und dann probiere ich das 3-4 Mal und dann merke ich, ah, okay, das geht alles, so wie ich das irgendwie brauche. Jetzt merke ich aber, ich habe richtig Bock da drauf. Und das Nächste, was ich mir dann hole, hat Qualität und den dementsprechenden Preis. Wie
bei deinem Podcast zum Beispiel?
Zum Beispiel, okay, ja. Und ich glaube, das geht bei vielen, ist bei vielen Leuten halt irgendwie auch so. Die sehen irgendwas zum Beispiel live, ja, und dann wissen die bei dem Poetry Slam, das war jetzt ganz nett, da waren ein paar Leute irgendwie dabei, da habe ich jetzt 5, 6, 7, 8 Euro bezahlt, finde ich irgendwie ganz gut. Den einen Künstler, den fand ich besonders geil. Und wenn der nochmal live spielt irgendwo, da gehe ich hin. Und das ist mir dann auch mehr wert als das, was ich heute Abend bezahlt habe. Okay. Das ist so der Grundgedanke irgendwie davon, auch von diesen offenen Bühnen. Und bei diesen Mixshows, es ist eben extrem unterschiedlich. Ne? Kriegst du denn die Leute zum Comedy Slam in der Lasertech Arena für 17 Euro, ja, wo dann halt irgendwie 4 Comedians auftreten, die sie nicht kennen. Das ist schwierig, ja.
Also muss man auch immer mit lokalen Matadoren ziehen wahrscheinlich, ne?
Ja, oder mit einer Bekanntheit, wobei du kannst ja das nicht, nicht mehr gut abschätzen, wie bekannt irgendjemand ist. So. Also ich kenne die Lochis halt nur vom Namen zum Beispiel. Ja? Wenn die jetzt hier am Nebentisch sitzen würden, ich würde die nicht erkennen. So.
Ja,
ich, also, ne, das ist halt einfach,
was? Wir waren anscheinend gestern Abend bei Wetten, dass, also Neo Magazin.
Okay. Ja. Ich habe die auch am Anfang immer mit den Ludos verwechselt, was ich sehr lustig finde im Nachhinein, weil irgendjemand denkt, also so in meinem Kopf, dann gemeint so, ja, die haben so einen YouTube-Kanal. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie die Ludos halt irgendwie an ihrem Rechner sitzen und dann halt irgendwie Peter die neuen Teile irgendwie in die Kamera hält und macht so Unboxing von, egal.
Weiß nicht, spielen oder was weiß ich.
Also der Punkt ist auf jeden Fall, wie kriegst du die Leute und was ist auch das, wofür sie bezahlen? Und also das ist so die Frage, die ich halt aus dem Sommer mitgenommen habe. So, was macht eine Show zu einer Show? Mhm. Ne? Also was ist der Unterschied zwischen so einem normalen, netten Veranstaltungsabend, wo du reingehst und rausgehst und irgendwie denkst, ja gut, das ist mir jetzt irgendwie 5 Euro wert, oder wo du halt einfach sagst, wow, geil, allein, dass ich hier sitze, macht mich total nervös und ich freue mich total und allein dieses Gefühl ist mir jetzt irgendwie 30, 40, 50 Euro wert. Weißt du, was ich meine? So, wenn du halt wirklich bei, du kennst das auch, wenn du auf irgendeine Band hier anguckst, wo halt irgendwie, ne, bevor das losgeht, das Licht geht alles aus, Licht fängt irgendwie an, nur der Drummer fängt irgendwie an zu spielen und du denkst eben so, allein dafür hat sich das jetzt gelohnt, dass das heute Abend passiert. Und dieses Gefühl, das kriegst du mit unseren Comedy-Shows, die wir haben, schlechthin. So, das hat einfach was ein bisschen mit der Verpackung auch zu tun, ne? Wie du das machst. Es geht noch gar nicht mal um den Inhalt, weil der Inhalt kann eigentlich das Gleiche sein. Es geht um die Verpackung. Und die Verpackung,
wie man verkauft,
ja, ist halt auch einfach immer so, dass du, ne, wir sind wenig Marketing-Experten irgendwie bei uns in der Szene. Wir haben kaum Leute, diese kleineren Shows halt irgendwie platzieren, die einen sehr, sehr guten Draht zur Presse irgendwie haben zum Beispiel. Also gibt es immer wieder.
Ja,
ne?
Ja.
Aber wenn man das alles aus diesem DIY-Spirit halt irgendwie macht und ne, Punkrock bleibt beim Flyer selber gestalten und drucken lassen und dann verteilen und so, dann ist es halt auch immer so, dass das auf einem gewissen Level stagniert. Ja, so, also daraus halt irgendwie in den richtigen Erfolg zu kommen.
Man muss, glaube ich, den eigenen professionellen Anspruch haben.
Ja, und nicht viele Veranstalter haben das. Ja, so, und mein professioneller Anspruch ist zumindest, ich weiß auch, dass nicht jede Veranstaltung von mir voll ist. Ich probiere immer das Gleiche zu machen im Vorfeld von einer Veranstaltung. Es funktioniert mal besser und mal schlechter. So, ich habe
aber auch immer auf die Jahre, also das merkt man.
Naja, ich habe einen Liederslam in Mannheim, da sind dienstagsabends, sind da halt 90 Leute in der Kneipe, wo 70 reinpassen. So. Und die Woche drauf ist ein ziemlich geiler Hip-Hop-Act, den auch schon ein paar Leute kennen, der einen der erfolgreichsten YouTube-Kanale in Deutschland hat. Und da sitzen halt 15 Leute im Publikum. So. Und das ist halt, kannst das manchmal nicht abschätzen. Aber meine Professionalität geht dann halt zumindest so weit, dass ich halt irgendwie auch weiß, wenn der da ist an dem Abend, dann kriegt der halt so viel Kohle zumindest, dass er jetzt nicht draufgelegt hat, weißt du?
Ja.
Und das ist halt einfach das...
Weil der eigene Anspruch auch ist. Das
ja.
Also als Veranstalter, das ist auf jeden Fall wichtig. Also ich finde, deswegen, bei mir jetzt kommen die Studis halt kostenlos rein. Warum?
Ja.
Weil der Sturer 3.000 Euro reinbläht.
Ja.
Und ich dann so, und die bezahlen halt schon einen Semesterbeitrag über den Sturer. Und dann habe ich gedacht, wenn ich so viel Geld vom Sturer kriege, dann können die Studis der Uni Heidelberg halt auch kostenlos rein.
3.000 Euro ist richtig viel eigentlich.
Für zwei Veranstaltungen.
Ja, ist richtig gut.
Man kann sich also vorstellen, dass ich glaube 19 Cent pro Kilometer bezahle ich.
Ja.
Und halt noch die Gage.
Ja. Naja, ist ja gut.
Das ist halt wirklich das Teuerste. Und ich habe gesagt, ich habe keinen Bock. Du kriegst keine Leute für so eine Show, für so eine Veranstaltung.
Ja.
Könntest du nicht sagen, ja, ich hole den und den und den, aber die kriegen nichts dafür. Denn so, kein Studi wird da so viel Geld bezahlen, dass der dann sagt, dass sich das dann ausgleicht, sag ich mal so, vom Inhalt. Und deswegen.
Das heißt, ich muss es mal kurz zwischenrechnen. Entschuldigung, du hast gesagt, 80 Plätze hat deine Show.
Ja, aber.
Nee, ich will nur wissen, wie viel die Subvention quasi pro Platz ist. Weißt du, was ich meine? Bei zwei Shows sind drei. Ich rechne kurz am Taschenrechner, weil ich ganz schlecht im Kopf. Kommt das hin?
Ich weiß nicht, 160 muss der rechnen, ne?
Ja, genau. Dann mal 160. Ja, dann stimmt das. Dann ist dieser Preis das, was quasi der Platz kosten würde.
Also 18,75 €.
Ja. Und das muss man sich halt vergegenwärtigen und das musst du halt bei der Show auch sagen. Ne? Das ist das Wichtige, weil bei der Subvention verstehen die Leute nicht, dass Geld geflossen ist dafür, dass sie diesen Stuhl besetzen können. Weißt du? Ja. Also mein Beispiel ist ja immer mit dem Nationaltheater. Das Nationaltheater hat ein Ticket verkauft jährlich von 1 Million Euro ungefähr. Die Stadt subventioniert das Nationaltheater Mannheim mit ungefähr 30 Millionen Euro. Das heißt, jeder Euro, den du für ein Ticket ausgibst, wird mit 30 Euro subventioniert. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also musst du halt überlegen, dass wenn du ein Ticket kaufst für 5 Euro, dass das eigentlich 150 Euro kosten müsste.
Krass.
Ne? Ja, das ist das, was du im Kopf haben solltest, ne? Damit sich das trägt. Ja, und das ist halt ein Gedanke, der immer bei, ich freue mich mega, wenn Sachen supported werden und da Kohle irgendwie ausgegeben wird und so dafür. Ich habe halt keine Partner, ich mache alles selber. Und bei mir ist es halt so, ich zahle dann halt die 100 Euro für den Hip-Hop-Act aus meiner Tasche, weißt du? Von meiner Kohle, die ich halt irgendwo anders verdient habe und sage, ey, ne, so... nehmen und geben. Mir ist das wichtig. Ich will, dass das passiert. So.
Ja.
Und ansonsten wären die Veranstaltungen auch nicht so weit gekommen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich habe die ersten 3 KGBs, habe ich insgesamt, ich glaube, 600 Euro verloren oder so. Ne? Aber das ist ja eine Investition auf eine Marke oder eine Investition auf ein Konstrukt, das jetzt sehr, sehr gut funktioniert und halt auch so ist, dass ich irgendwie sage, ja geil, ne? ist gut. Ich mache das jetzt schon länger, auch hier in der Region, aber gib dir mal noch 2-3 Jahre und dann, die ganzen Veranstaltungshäuser wissen alle, wer ich bin, wissen alle, was ich mache. Und es ist total geil. So. Also
ich habe heute vorhin noch mit Fabian geredet, habe gedacht, ich gehe mit einer gehörigen Portion Respekt hier hin.
Ja.
Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen gestresst wegen dieser einen oder wegen dieser zwei. Ich will nicht wissen, wie unter Strom du dann ständig stehst, wenn irgendwie mal mehrere Veranstaltungen in einer Woche oder in zwei Wochen.
Oder an einem Abend. Also das Schlimmste, was ich gemacht habe, war dieses Jahr im Mai, wo parallel sage und schreibe innerhalb von zwei Tagen waren parallel 7 Veranstaltungen.
Von dir?
Von mir. Das waren die Poetry Slam Landesmeisterschaften in Frankenthal und Worms. Ich hatte eine Newcomer Stage im Klapsmühl mit Rama Light, Boom Comedy Club im Kapitol und es war noch was in Nelson gewesen. Und es lief alles parallel. So, und das
und
war
wo
so,
warst du selber?
Ich war beim Boom Comedy Club und.
Bei den Landesmarkt.
Nee, und. Stimmt, Comedy Cup Mannheim war noch parallel. Da war ich dann abends. Weil das halt auch wichtig, also das ist mir sehr wichtig gewesen. Und ich wusste halt, die Landesmeisterschaften, das läuft auch, wenn ich nicht da bin. Es ist schade, dass ich nicht da bin. Mega schade. Aber Comedy Cup ist halt auch sowas, da bin ich von Anfang an jetzt irgendwie mit dabei. Ich habe mich mega gefreut, dass sie mich mal gefragt haben, weil da war ich halt noch ein kleineres Licht. Ne?
Wann war das?
Vor 4 Jahren.
Okay, also seit dem ersten Mal.
Ja, genau. Und man begleitet ja auch die Leute irgendwie dann noch weiter danach. Und es ist mega geil, ein Teil von diesem Konstrukt halt irgendwie zu sein, weil ich finde das gut, was wir da machen. So, und,
ist auf jeden Fall eine geile Erfahrung,
ja.
Ich muss zugeben, ich fand ein bisschen komisch, nur vor 3 Leuten zu spielen
ja.
Und dann nur 5, oder wie viele Minuten? 5, ne?
Ja.
Ist dann so, ist merkwürdig, es ist einfach merkwürdig, vor 5 Minuten vor 3 Leuten und du weißt ganz genau, das ist. Die sind ja, du musst dir mehr vorstellen.
Ja, ja.
Und das ist halt der Witz. Und ich war unheimlich angespannt in der Situation, weil dann so, also du siehst die ja direkt und du kannst dir nicht woanders hingucken, das geht ja nicht. Aber ist okay, krass.
Muss aber überlegen, aber beim Comedy Cup, ne, bei dem Casting, wir hatten das letzte Mal, waren jetzt im Endeffekt, ich glaube, 32 Comedians
ja,
halt irgendwie da.
Viele, krass.
Und dann hast du auch wirklich so. Bist dann irgendwann auch platt. Also, ne, das ist, macht super viel Spaß, aber ganz ehrlich, so 32 Leute hintereinander angucken, ist halt echt so, dass du denkst, boah, Mann, ey.
Und dann noch zeitnah an der Auswahl treffen.
Ja, aber das ging relativ gut. So, ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Mal schauen, wer sich da bewirbt. Und ne, es macht ja immer Spaß. So.
Ja, ich probiere es halt nochmal.
Ja, mach das.
Muss man, also. Was denn von all diesen Sachen machst du denn am liebsten?
Das ist immer ein bisschen schwierig, das genau zu definieren, weil es auch so tagesformabhängig ist. Aber ich muss sagen, am befriedigsten fühle ich mich, wenn ich Workshops gegeben habe. Weil dieses anderen Leuten was beibringen total schön ist.
Und dann auch die Frucht sehen. Die
ja, manchmal sieht man die auch gar nicht. Ne? Manchmal ist auch so ein Tagesworkshop, wie jetzt letzten 2 Wochenenden für Drama Light. Wo ich mit denen einzelne Themen gemacht habe. Ein Samstag zum Thema Charaktere, der nächste war jetzt zum Thema Heldenreise. Die haben jetzt einen Musikworkshop und ich werde die in dieser Konstellation nicht mehr sehen. Was ich mega schade finde, weil das auch keine Gruppe ist. Ne? Da trifft man vielleicht mal den einen oder anderen oder so. Aber ja, generell ist es schon ganz geil, so einer Gruppe von Leuten was beizubringen und dann die auch zu begleiten, soweit, dass die halt damit was machen auf der Bühne. So, das mache ich schon sehr, 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 sehr gerne. Und dann auch mit Leuten irgendwie so einfach, also ne, ich in meinem Kopf ist das nur Brainstorms, aber eigentlich ist es halt so Schreibarbeit, wo du, wenn du halt Gags von Leuten anhörst oder durch Material durchgehst und dann halt irgendwie sagst, ja, da und da und da kannst du noch das und das und das Punchline-mäßige machen und wenn dann jemand damit mal im Fernsehen auftritt, das ist halt das Geilste ever. So, also das macht schon sehr, sehr viel Spaß.
Weil du siehst, du hast halt beigetragen.
Genau. Und naja, also ich, am meisten geht mir halt bei Impro einfach einer ab. So. Und das ist halt das, was mir am meisten Freude macht von allen. Als Konsument finde ich Stand-Up halt genauso geil, weil es gibt halt wenige richtig, richtig gute Impro-Shows, die du dir halt beruhigt angucken kannst hier. Und deswegen bin ich dann lieber auch gerne als Lehrer irgendwo mit an der Seite bei meinen eigenen, wenn ich halt irgendwie denke, geil, geil gemacht. So, weil dann hast du nochmal was, wo du so andocken kannst, ne? So, und bei Stand-Up kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und halt irgendwie sagen, so, das macht ja sowieso jeder anders, weißt du? So.
Die Frage ist das beim deutschen Impro genauso unterschiedlich zum amerikanischen wie beim Stand-Up?
Mm.
Die ihre Szene haben und Deutschland versucht das irgendwie nachzumachen oder zu kopieren?
Lustigerweise gar nicht. Also die Struktur in Deutschland ist viel besser als die in den USA. Wir werden bezahlt für Auftritte, das ist da nicht so. Da kriegst du einfach gar nichts. Wenn du kommst in ein Harold House Team, gibt es ein Casting dafür, musst immer zur Probe da sein, hast die Auftrittstermine und du kriegst original nichts an dem Abend.
Du hast nur die Gelegenheit
aufzutreten und besser zu werden. Aber da sieht es halt eben auch so aus, dass du, wenn du besser wirst in einem Impro-Team oder wie auch immer, es gibt ein paar, die bezahlt werden. Die Hoffnung ist halt immer, da reinzukommen eventuell. Oder künstlerisch irgendwas anderes noch dann zu machen, zu schreiben für Steve Colbert oder bei SNL zu landen oder sonst irgendwas. Und in Deutschland haben wir halt unsere Vereinsstruktur und unsere schöne Gruppenstruktur, ne, wo wenn 7 Leute zusammen ein sind, dann sind wir ein Verein und der Verein muss ja irgendwie auch Ämter haben und die müssen bezahlt werden und das geht nur mit, also das ist schon alles ganz gut. Künstlerisch ist halt irgendwie das, was ich da aus Chicago mitgenommen habe. Mein Wunsch halt irgendwie, das mehr auch zu machen. Gibt jetzt Möglichkeiten, das hier in Mannheim anzufangen. Ich bin sehr gespannt, wie das sich entwickeln wird in den nächsten paar Wochen und Monaten. Und es ist halt schon ein starker Unterschied von der Spielform einfach, ne? Also es gibt viel mehr Langform Improvisationstheater da in Chicago natürlich, als das, was ich hier ja. Es ist nicht, genau, es hat eigentlich nichts mit der Zeit zu tun, was da lange ist, sondern das, was lange ist, heißt eigentlich nur so, die ganze Show insgesamt hat ein anderes Konzept. So, ne, das, was du vorhin gesagt hast, ist genauso, kurz vorm Impro heißt halt eben, mehrere Leute auf der Bühne, das Publikum macht eine Vorgabe, es gibt eine Regel für die Szene, die wird bedient und aus der Prämisse und dieser Regel entsteht die Comedy. Ne? So, wir sprechen quasi abwechselnd immer ein Wort, ne? Allein dadurch, dass halt irgendwie wir uns da verhaken, entsteht Comedy. So. Bei Langform ist das eben ein bisschen anders, bei Langform ist es erstmal, die Gruppe an sich macht was zusammen, ist gegenseitig inspiriert, es gibt keine Vorgabe in dem Sinn, sondern es gibt eine Inspiration, aus der entwickelt die Gruppe das, was sie daraus machen möchte und spielt dann ein Stück damit. Das ist schon ein bisschen anderer Ansatz, als halt irgendwie zu sagen, wir spielen die gleiche Szene nochmal als so und die gleiche Szene nochmal als so. Diese ganzen kurzförmigen Games können in der langen Form auch vorkommen, ja? Sag auch gern Mediumform. Genau, aber es ist halt eben schon unterschiedliche Dinge zueinander. Erfolgreich ist ja weder das eine noch das andere. Also, ne, es ist jetzt auch nicht so, dass du in den USA halt irgendwie mit Improv, Comedy da irgendwie 400 Tickets am Abend verkaufst. Das ist halt alles so klein und runtergedampft und so weiter. Aber das Künstlerische, was ich ja gesehen habe, ist halt einfach so viel weiter oben als Dinge, die ich selber greifen kann.
Ja. Echt übel. Kamst du deswegen auch vor 3 Jahren beim Word Up Club in Heidelberg ja. die Idee, den Froschkönig mit verschiedenen Genres zu spielen?
Ja, also ich hatte schon sowieso...
Also kann man online sehen auf YouTube, deswegen weiß ich das, weil ich heute nachgeguckt
habe. Genau. Also dieses Märchen mit Genres aufzupeppen oder halt variabel zu machen oder halt irgendwie so interaktiv zu machen, war sowieso immer eine von den ersten Ideen, die ich gehabt habe, als ich Impro-Theater gemacht habe. Also generell alleine auf der Bühne auszustehen und zu gucken, was kann man von den Sachen, die wir jetzt machen, auch allein, die wir mit der Gruppe machen, auch alleine umsetzen. Also nicht, weil ich auf die anderen scheiße, sondern halt einfach, weil alleine unterwegs sein mit einer Gruppe, die nicht auftreten will, ist das halt schwierig. Und dann gab es halt so für mich die Möglichkeit, so, okay, cool, ich probiere das jetzt irgendwie mal aus. Ich mache das auch immer noch weiter gerne. Es ist
andere
aber,
Märchen?
Ja, Hänsel und Gretel mache ich halt meistens bei der Show, Froschkönig auch ab und zu. Das sind halt die beiden, die so am kompaktesten sind von der Erzählstruktur, wo die Leute halt eben ja auch noch genau wissen, was passiert. Rotkäppchen ist zu einfach, Schneewittchen ist zu komplex, ist halt irgendwie alles so ein bisschen...
Sieben Zwerge, ja klar. Ja, Dornröschen gibt es auch noch, ne?
Dornröschen ist auch, da passiert auch nichts. Dornröschen passiert halt einfach nichts. Das ist einfach nur ein beschreibender Text irgendwie, ne? Die stößt sich an dieser scheiß Spinnnadel, so... nein, sie stift ein, ne? Genau. Nee, was ist das andere Märchen, wo alle stehen bleiben auf einmal? Scheißegal. Also auf jeden Fall.
Sodom und Gomorra hätte ich gedacht, aber.
Es gibt halt viele Märchen, die schlechter geeignet sind dafür. Genau. Und ich improvisiere gerne auf der Bühne, ich improvisiere gerne alleine mit dem Publikum, aber halt eigentlich am liebsten mit einer Gruppe und mit anderen Leuten so. Also meine liebste Show ist auch einfach die, die ich jeden Monat mit meiner Theaterkollegin Tabea Herion machen kann, genau im Nelson, immer am ersten Dienstag. Und das ist einfach das, wo ich sage, das ist mein bestes künstlerisches Produkt.
Okay.
Von allen Dingen, die ich tue. Es ist aber das Produkt, das ich nie verkaufen werden kann, weil Tabea sich für einen festen Job entschlossen hat und ich deswegen quasi nicht mit ihr touren werde und sie nicht Künstler sein möchte.
Ja, das ist schade, dann auf der anderen Seite. Ne?
Aber es ist in Ordnung.
So, aber dann hat man trotzdem immer diesen festen Sendeplatz,
genau, quasi,
wo
genau.
man sich dann ausleben kann.
Genau, und ich habe halt diesen künstlerischen Anker und das kann auch mal eine bessere oder mal eine schlechtere Show halt irgendwie sein. Lustigerweise, vor zwei Monaten haben wir mitgefilmt und die war so lala, die Show. Und jetzt habe ich wieder Videomaterial, das ist okay, ja. So, für mich, also sieht auf dem Video viel besser aus, als ich mich gefühlt habe, als ich auf der Bühne war. Und die letzte Show war jetzt so geil wieder, so dass ich gedacht habe, fuck ey, wir hätten die mitfilmen sollen. Aber auch das ist Impro, ne? Das kannst du halt irgendwie nicht vorher festlegen, wie das jetzt wird.
Stimmt. Hast du Angestellte beim Kunstimperium?
Wir sind ja dabei, gerade eine Vereinsstruktur irgendwie aufzubauen. Das heißt also,
ich habe noch kein Leitbild und sowas.
Nee. Also wir sind, es wird ein Kleinkunst. Müssen gucken, weil wir dürfen nicht Kleinkunstimperium heißen. Das hat uns das Ordnungsamt verboten, weil Imperium würde eine Größe suggerieren, die wir nicht haben.
Wegen Kleinkunst.
Ja, deswegen keine Ahnung, wie wir das nennen. Ich habe schon gesagt, Kleinkunstfreunde 3000 Mannheim e.V. Ja. So, irgendein anderer dummer Name halt irgendwie. Ne? Todesstern der Unterhaltung.
Ist interessant, aber... Das ist halt vielleicht auch der eine Anspruch, den du ja damit suggerierst mit Imperium, ne? Das ist so.
Ja, aber es ist genauso ironisch gemeint.
Ja, ne? Ich sehe das schon. Vor allem, weil das ja, ich nehme an, auch 3 Jahre alt ist.
Ja, genau.
Also mit deiner Selbstständigkeit einhergegangen.
Genau. Und der Begriff Imperium, der geht ja immer nur eigentlich zurück auf Lena Liebkind. Ich habe den jetzt einfach übernommen, weil ihr das so oft gesagt hat, dass ich es dann irgendwann geglaubt habe. So, ne? Und ich fühle mich ja nicht als... Sag mal ganz ehrlich, ne? Ich bin hier nicht der Don, ja? Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, irgendwie, ich möchte in deiner Stadt eine neue Show veranstalten, sage ich, muss mir einen Gefallen tun. Das nicht, ja. Ich bin ja mit allen cool, aber es ist halt einfacher, wenn man schon sowieso verschiedene Sachen macht, dass die über mich halt irgendwie laufen, weil ich kenne halt einfach jeden. Und wenn man jetzt halt eine neue Show irgendwo platzieren will, die einfach über das gleiche System mitlaufen zu lassen und einfach zu sagen, wir hatten...
Deswegen hatte ich dich ja auch mal gefragt,
ja,
genau.
Da
dankbar, weißt
genau.
du? Das,
ja, ja.
Die guckt mir heute Abend wahrscheinlich an.
Gehst du zum Konzert von der Hanna?
Ja.
Ja, cool.
Bist du auch da?
Ich wohne ja direkt nebenan, also ja, vielleicht komme ich kurz vorbei. Mal gucken.
Ja, cool. Also ich bin gespannt. Ich finde das Konzept cool von der Dankbar und eigentlich... andere Frage, wie lange hast du Zeit?
Ich habe noch so 10 Minuten ungefähr, habe ich Zeit. Mein kleiner Bruder kommt heute aus Mallorca wieder. Dem treffe ich mich gleich, da freue ich mich drauf.
Krass, also machen wir es einfach so, Jens.
Ja.
Weil ich hier noch so viele Fragen habe und ich die jetzt nicht in 10 Minuten reinklatschen will.
Ja.
Ich fand das Gespräch aber sehr angenehm. Würde ich dich gerne nochmal irgendwann treffen.
Ja, klar.
Wenn du Bock drauf hast.
Super gerne.
Und dann machen wir jetzt den Sack an dieser Stelle zu.
Ja, to be continued. Dann gibt es einen großen Cliffhanger. Und alle meine dreckigen Geheimnisse erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe.
Genau, weil wir haben zum Beispiel jetzt noch zum Beispiel über deinen anderen Podcast, Imperium für Dummies, noch gar nicht geredet,
ja.
Weil du gemeint hattest, ich zitiere, der ist dahin gerotscht. ich wollte noch mit dir über dein Hasswort ab 2014 reden, weil den finde ich richtig gut.
Ja.
Über deinen Hashtag. Aber krass, aber vielleicht entwickeln sich bis dahin, also vor allem über das Impro noch, also
ja.
Es gibt noch viele Themen, die ich mit dir besprechen wollte
ja,
eigentlich.
Ihr könnt ja mal, es gibt ja schon mal so einen Sneak Peek quasi auf improvcomedy.de. Das kann ich jetzt schon mal anteasern, wenn ihr da Interesse habt, guckt mal kurz vorbei. Die Seite ist noch nicht fertig, aber das, was da entsteht, wird hoffentlich groß und da freue ich mich drauf.
Ja, ich freue mich, dass du da gewesen bist.
Ja.
Das hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, vor allem... 2,5 Minuten sind vergangen wie nichts
ja.
Ich habe mich jetzt hab mich sehr wohl gefühlt dabei.
Ja, sehr cool. Tobi, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und dann
machen wir das einfach nochmal.
Genau, wir machen das nochmal.
Cool,
bis bald.
Vielen Dank.
Mach's gut.
Auf jeden Fall. Ciao.